In dieser zweiten Axiomstunde werden wir uns weiter mit dem Thema Afghanistan beschäftigen, und zwar in Bezug auf die Frage der Stabilisierung der Staatlichkeit und auch der Demokratisierungsprozesse. Demokratisierungsprozesse in Afghanistan stehen eben unter erheblichen Belastungen. Die prekäre Staatlichkeit in Afghanistan wirkt sich auf alle Bereiche des Alltagslebens der Zivilbevölkerung aus. Man kann von keinem Status Activus der Bürger sprechen, aufgrund dessen, dass es fehlende Chancen gibt, qualifizierte und qualifizierende Arbeitsplätze zu finden. Die Prekarität der staatlichen Institutionen zeigt sich in den Verwaltungsstrukturen. Und man kann davon sprechen, dass eine hohe Anzahl an Mitarbeitern bisher, also die bisher eingestellt wurden, ohne entsprechende Qualifizierung. Diesen Mitarbeitern wird es zum Teil auch nicht ermöglicht, die entsprechenden Strukturen dann einer funktionierenden Verwaltung nachzuvollziehen oder diese eben zu oder diese eben weiter zu unterstützen. One second. Auf jeden Fall werden dadurch Partizipationschancen der afghanischen Bürger in ihren neuen Institutionen durch mangelnde Ausbildung verspielt. In Bezug auf die Stagnation, die sich in vielen Bereichen in der Entwicklung des Wiederaufbaus des Landes eben zeigen lässt, kann man eben auf der einen Seite davon sprechen, dass es eben kein wirkliches Wiederaufbaukonzept gegeben hat, sondern eben ein Aufbaukonzept, das ein militärisch-politisches Konzept gewesen ist. Es wurde zum Beispiel nicht verhindert, dass ehemalige Kriegsherren oder Kriegsfürsten in den Medien dann zu einer Konfliktverschärfung während der Friedenskonsolidierung beitragen konnten. Die internationale Staatengemeinschaft versuchte zwar, demokratische Prinzipien wie Pressefreiheit für den Friedensprozess zu etablieren, geriet dadurch jedoch in den Konflikt, den Frieden nicht mehr entsprechend stabilisieren zu können. Dies kulminiert eben nun 2007 in der Forderung nach einer Amnestie für Kriegsverbrecher, die auch als Abgeordnete, also als MPs im Parlament tätig sind. Da bisher kein funktionierender Justizapparat aufgebaut wurde, um zum Beispiel den physischen Schutz von Journalisten oder von Abgeordneten, die dies kritisieren, oder die sich kritisch verhalten, kann der Schutz für diese Journalisten und Abgeordneten auch nicht garantiert werden. In Afghanistan stehen sich fast alle gegnerischen Gruppen gegenüber. Das heißt, alle Gruppen haben sich eigentlich gegenseitig massakriert. Das meint Tom Königs, eben UN-Sonderbeauftragter in Afghanistan. Dies ist ein weiterer Aspekt, der den Friedensprozess erschwert. In Bezug auf diese Situation hören wir jetzt ein Interview mit Abdul Samad, der eben in der Konrad-Adenauer-Stiftung das Parlament beobachtet und versucht, da eben eine Einschätzung zu geben. Dieses Gespräch wurde eben geführt, bevor Karzai wirklich diese Amnestie unterschrieben hat. Und in dem Gespräch heute mit Konrad Schetter hat er eben bestätigt, dass diese Amnestie jetzt eben unterschrieben wurde. Und wie sich das auswirkt, das kann man bisher nur sehr schwer sagen.
Ich würde like to start. You're working now since 2006 here in the Konrad Adenauer Foundation?
No, I'm only been here for 5 months.
5 months, okay. Yeah. And before you were working as a media analyst since 2003. So, from your perspective as someone who is here in Afghanistan making media analysts, what has changed the last few months? And has this something to do with the new parliament which came into being in December 2005? Is there a relation of how did something change in the media probably since then? Or is there no relation?
Well, the media, I'm not sure, you know, if the media or the parliament has changed the media. I think the media has been trying, you know, to find its place.
Yeah.
In the new Afghanistan, you know, and also we have a lot of independent publications, newspapers, and also as well as we have independent radios and television stations. So they've had a difficult time, you know, but right now they are trying to find their place, you know, and I think, you know, it has nothing to do with the government or the parliament, you know, so it's their own efforts.
Their own efforts, okay. And it's, but it's still difficult how journalists can work here and have their own opinion and how they can be investigative and doing critical articles. I don't know, is there a kind of critical community now in the media?
Well, right now I think, you know, the media is tolerated, you know, it's tolerated by the government, it's tolerated by the warlords, the so-called warlords, it's tolerated by the parliament, and because there is so much attention on the government, by the international community, by the media itself, so even the people who are powerful, the media has always been operated or owned by the government in Afghanistan, especially during the communist governments, and then later on during the Mujahideen government, it was controlled by the government.
Yeah.
But right now, yeah, there are independent media in Afghanistan, you know, and they try to get as much news to the public as possible, you know. And at the same time, you know, they want to make some money, you know, and they want to sensationalize the news.
Yeah.
And that's not a good side. I think they should try to get the facts to the people.
Yeah.
So the people can understand, you know, what the government is doing, what the parliament is doing, or how the government and the parliament can serve the people better.
Yeah. Okay. And one example would be now that Mr. Karzai signed now this reconciliation bill, I think for 2 days. He didn't sign it?
He hasn't signed it yet. You know, he made some amendments and he resent it to the lower house. They have approved it, so it means like he has almost signed it, you know, but he hasn't signed it yet.
Okay,
so he made amendments.
Okay.
Yeah.
But how did the press react on this situation? Because it was discussed in the parliament, some of the MPs didn't accept.
Hello.
How was this discussed in the media, this situation?
Well, a lot of attention was paid, you know, by the Afghan media, by the international media, by the international community here in Afghanistan, as well as the public of Afghanistan. A lot of attention was paid to this bill.
Yeah.
And also the government is in a very difficult position, you know, because all these former Mujahideen are in powerful positions and they are in the government. But at the same time, you know, I think the international community want President Karzai in the government, you know, to because the government is committed, you know, to the rule of law, to supporting human rights in accordance to the various agreements.
Yeah.
So the government is in a difficult position, you know, and it's trying to find a middle way, you know, to try and please everybody, you know. So it is a very difficult situation for the government.
Yeah.
And the media has tried to get, you know, as much news from the parliament, you know, from the president and the international community to the public.
Yeah. And how is this situation to come to the parliament, the structure of the parliament? I mean, it's the first time after a very long time since 1973, I think. I know there was a former King Zahir Shah coup, but how would you describe this Wolesi Jirga for the Afghanistan in relation as representatives for the Afghanistan state. Would you say it is a right representation, also the MPs who were now elected for the Afghanistan state, maybe? Or what kind of picture do we get from this parliament, how it is?
Well, not having a parliament for a long time, you know, it was a very difficult thing for the international community and the Afghan government to try and establish a parliament. And I think it's better than nothing, you know. In my opinion, I don't think the people who are in the parliament, majority of them are not the real representative of the people.
Yeah.
But at the same time, I think, you know, it's a good base for the next parliament, which will be coming in 3 years, because this parliament has served for 1 year.
Yeah.
You know, so I think it's a good base, you know, and the government in the international community needed to start somewhere.
Yeah.
To try to have a better parliament for next time, for the next legislative term.
Yeah, that's right. If that will come soon, then maybe a lot of problems will disappear who are now very difficult because of the warlords who are in the parliament.
And
or how would you...
Well, and also I think, you know, most of these, you know, former Mujahideen commanders and leaders, you know, they are in the parliament.
Yeah.
And I think it's a good thing.
Yeah.
Rather than having them, you know, in the provinces.
Yeah.
So they are there, they are discussing, you know, the problems of the country, you know, and they're trying to find a solution.
Yeah.
And most of the time the government consults these members of the parliament, you know, and the government, I believe, needs their advice, you know. So I think, in my opinion, you know, it's a good start.
Yeah. Because they are integrated in the process of rebuilding Afghanistan.
Well, exactly. They are, you know, these former Mujahideen, you know, which they had no idea how to play a role, you know, in the process of governance, you know, in the process of how to rebuild their country. So now they are in the parliament, and every day they are finding out, you know, how they can play their part.
and to understand it better, I mean, when we were with this artist group in the parliament, we had this talk. First, it was interesting that someone mentioned that we are there, that they were informed about us. That was an interesting point, situation, because in Germany we don't know.
Well, the artists say that.
Yeah, when we were in the parliament, someone announced, and the speaker announced that we, or this parliament MP, that woman told them that we are here, and they said hello to us.
Yeah. No, well, I think, you know, the parliament, you know, they are always very accommodating, you know. So I, you know, or anyone, you know, if Afghans go there or the foreigners go there, so they are very accommodating. They try to help the people as much as they can, you know.
Yeah.
And knowing they don't have much capacity,
yeah,
you know, because it's a new parliament, you know.
Yeah.
And knowing, you know, they do not know about, you know, how parliament works.
Yeah.
But still the MPs are trying, you know, they are trying.
Yeah. So when we then had this talk with this MP, I don't know really his name,
Jabraili.
So that was a new guy who was now new, very new, or you didn't know him as well?
Well, the majority of the MPs in the lower house, which are about 248, or to be exact, I think they're 249 MPs in the lower house. I would say majority are not known in general to the Afghan public.
Yeah.
But I think they might be known to the people of their areas or to the people of their districts.
Yeah.
But when they come to Kabul, for example, Mr. Jabraili, you know, he came from Herat, and I didn't know him, you know. But he was good, you know.
Yeah, that was interesting. One question. About what did you to summarize it? What was his idea of democratization in Afghanistan?
Well, I think in one point which he made, he said that a lot of people misunderstand that there is no link. Well, they have a misunderstanding that there is no link between Islam and democracy.
Yeah.
He said, there is a link.
Yeah.
Between Islam and democracy.
Yeah.
But at the same time, Islam is Islam and democracy is democracy.
Yeah.
And he said, and also I think he was referring, to the Afghan society.
Yeah.
So he said he himself, he had no problem, with democracy.
Yeah. Okay. It's a question how will this be communicated and how is the relation then to the press and how can this become stronger? Because the people here always suffered through a government who wasn't really responsible for their problems. Maybe this will come now if the parliament and the government will be strong enough the next years to be... It seems to me that there could be a civil war because of these ongoing problems between corrupt government and now this reconciliation bill, who will give an amnesty to the murderers and so on.
Well, I'm not sure about the civil war, but there is a lot of confusion about what the government is doing. So as you said, the government... should try and tackle corruption.
Yeah.
The government should try and tackle, human rights violation, serious human rights violations.
Yeah.
And at the same time, I think, we need reconciliation.
Yeah.
Because Afghan people have been in the war for so long.
Yeah.
And they need reconciliation. Maybe they need forgiveness to try and forgive one another and to try and build their country, and to try and work together. So these are, the issues, this is why I think the government is trying to find a middle way, because it's in a difficult position, and it cannot, tackle issues as maybe one side of the public wants them, because I think, the government needs to try and balance, all the issues.
Yeah. And one last question. In Afghanistan, the very special situation is that every group fought it or made a massacre to the other group. So when one group made a massacre to one, they had a revenge. So how is this possible? Because normally you have states where only one group suffered a lot, and here every group has...
Well, in my opinion, I think Afghanistan, despite having different ethnic groups...
Yeah.
Afghan people, they always lived as brothers, as friends, and there were no differences, between various groups or between different ethnic groups. But having said that, what happened during the Mujahideen time and during the Taliban time and during the communists, so that is something, which maybe the government should work on that. Or maybe the international community should work on it. I don't really know who can work on that, where things went wrong.
Yeah.
And who might be behind this split,
yeah.
Because I think, somebody took advantage of that, they tried to break up the groups into, different ethnic groups and manipulate them and take advantage of them, for their own purpose or for their own needs.
Yeah. Yeah, thank you.
Thank you.
über Ethnizität und die politischen Konflikte und auch Staatlichkeit oder auch das Fehlgehen der Staatlichkeit in Afghanistan spreche ich jetzt mit Konrad Schetter, der am Zentrum für Entwicklungsforschung beteiligt war an einer Studie über Staatsverfall als friedens- und entwicklungspolitische Herausforderung. Dies war eine konzeptionelle Untersuchung mit empirisch-analytischer Anwendung auf Somalia und Afghanistan. Gleichzeitig gab es auch eine Studie über Local Governance and Fragile Statehood in the Amudarya Borderland. Und Konrad Schetter ist eigentlich Geograf und über diese Herangehensweise als Geograf an diese Fragen, auch die politischen Fragen, die sich eben zeigen in Bezug auf die Konsolidierung, Friedenskonsolidierung in Afghanistan, spreche ich jetzt mit ihm in dem Interview. Da würde mich nämlich so als Eingangsfrage interessieren, wenn Sie sozusagen von Ihrer Ausbildung Geograf sind und auch als Forschungsgebiete Afghanistan, Pakistan, Somalia, Tadschikistan und Usbekistan haben. Als Geograf wie entwickelt man da sozusagen einen Blick auf Ethnizität und auch auf ethnische Konflikte in gerade diesen Ländern, auch im Vergleich zu Afghanistan und Somalia, die ja auch mal wieder hier als Gegenpole oder auch als ähnliche Konfliktzonen bezeichnet werden.
Also es freut mich die Frage, weil ich jetzt eigentlich als Geograf sehr, sehr selten gefragt werde, wobei ich eben auch meine, dass das Thema Ethnizität schon ein sehr geografisches Thema ist. Es geht einfach vor allen Dingen darum, dass der Raum oder Raumkonstrukte bei ethnischen Identitäten eine sehr große Rolle spielen. Das heißt, mich hat an sich mal sehr stark interessiert, welche Rolle der Raum spielt, wenn sozusagen ethnische Identitäten konstruiert werden, wenn mit ethnischen Identitäten gespielt wird. Mhm. Dann etwas damit zu tun, dass immer gewisse Räume, gewisse Heimaten zum Beispiel eine sehr große Rolle spielen in solchen ethnischen Konstruktionen. Und das kann man sehr schön in Afghanistan studieren, etwa sozusagen der pashtunische Lebensraum, ein nicht vorhandener tadschikischer Lebensraum, weil dies natürlich per Definition sehr, sehr schwierig ist, oder wie die Hazaras ihren Lebensraum definieren. Ja. Und bezieht man sich dann auf die Konflikte, ist es interessant, dass es doch in sehr vielen dieser Konflikte eben um diese verschiedenen Raumbilder geht, die dann eben aufeinandertreffen. Noch prägnanter hat man das Ganze dann wirklich, wenn man es an richtigen lokalen Orten festmacht, und dies vielleicht weniger in Afghanistan, aber etwa denken wir an Jerusalem, eine Stadt, die sozusagen hier sowohl von der israelischen Bevölkerung wie von der palästinensischen Bevölkerung eben beansprucht wird, also dass hier eine sehr starke Lokalisierung stattfindet.
Ja. Das heißt, Afghanistan und Somalia sind dann zum Beispiel dadurch charakterisiert, dass sie auch beides sozusagen Länder sind, die durch Landwirtschaft dominiert sind. Und in Bezug auf das Projekt an dem Zentrum für Entwicklungsforschung State Failure as a Challenge to Peace and Development Policy, wie bezieht man sich dann auf diese beiden Länder?
Also für uns war interessant, dass Somalia und Afghanistan zu vergleichen, weil es beides Länder sind, die sehr, sehr viele Parallelen haben. Es sind beides Länder, die eben sehr ländlich geprägt sind, beides Länder, die nie einen Staat Staatsbildungsprozess bis zum Ende durchlebt haben, sondern der ist in beiden Ländern in der Mitte abgebrochen. Wir haben beides Länder, die nun doch seit über 20 Jahren in einem Kriegszustand sind. Ja. Wir haben beides Länder, in denen in einer späteren Phase doch so ein sehr starker radikaler Islam eine Rolle spielte oder zumindest in klaren, durch den Islam legitimierten Rechtsvorstellungen man Hilfe suchte. Es sind beides Länder, die in denen sich der Konflikt damit begann, dass man ein kommunistisches Regime hatte. Ja. Hier gibt es sehr, sehr viele Parallelen, die beide Länder haben. Was sie aber unterscheidet, ist etwa, dass eben in Afghanistan doch diese ethnische Dimension eine sehr große Rolle spielt, wenn man in Somalia doch eher Clan-Strukturen findet und sozusagen diese Somali-Identität als solches nicht in Frage gestellt wird, aber es hier eher doch die Clan-Strukturen sind, die hier trennend wirken.
Ja, das heißt, in Bezug auf Afghanistan nach der Invasion, die sozusagen 2001 stattgefunden hat, kann man ja sehen, dass es auf der einen Seite diese Erosion der Staatlichkeit gegeben hat durch diese sehr lange Kriegszeit. Auf der anderen Seite hat es dann auch in den letzten Jahren, und das wird ja jetzt auch verstärkt kritisiert, kein Wiederaufbaukonzept gegeben, sondern tatsächlich wohl nur ein politisches und militärisches Konzept, um dieses Land zu befrieden, was ja bisher nicht wirklich gelungen ist. Und in der Forschung, in der empirischen Arbeit, wie geht man mit diesen Konfliktzonen, die sich dann zeigen, oder mit diesen Problemen, die sich zeigen, dann um? Wie sind Sie da vorgegangen in Ihrer Studie?
Ja, also in der Forschung gibt es an sich immer schon einen sehr, sehr großen, starken Strang, vor allen Dingen in Politikwissenschaften, der sich an sich damit beschäftigt, wie man sozusagen intervenieren kann in Konflikten und wie man Konflikte beenden kann. Innerhalb dieses Stranges gibt es sozusagen eine dominierende Richtung, die sowohl in der Politik wie auch in der Wissenschaft vorherrscht. Und das ist der Gedanke des demokratischen Friedens, Liberal Peace, der sozusagen hier das zentrale Moment ist, mit dem Gedanken, dass Demokratien gegeneinander keinen Krieg führen und Demokratien am ehesten eine wirtschaftliche Prosperität bringen. Mhm. Das Problem dabei ist nun, und dafür ist in Afghanistan ein wunderbares Beispiel, dass die Frage ist, wie kann man diesen demokratischen Frieden erreichen? Und hier das Zeitfenster, das man Afghanistan einräumte für diese Transformation, sehr gering war mit einigen wenigen Jahren. Die Welt ging am Anfang von 10 Jahren aus, in denen man Afghanistan von einer Kriegszeit zurückliegenden Gesellschaft in die Moderne hin katapultieren könnten. Es gibt einen zweiten Strang, der nämlich sehr, sehr wichtig ist, der nämlich behauptet, dass gerade Gesellschaften auf einem Weg von einem kriegerischen Zustand oder einem autoritären Zustand in eben diesen Zustand einer Demokratie gerade auf diesem Weg am häufigsten in Krisen und Konflikte geraten. Dass also gerade diese Transformation eben doch sehr, sehr bedächtig angegangen werden muss und man erst hier die Institutionen schaffen muss, um diese Transformation gelingen zu lassen. Und hier setzt in sich vielleicht auch die Kritik an dem Wiederaufbau in Afghanistan ein, dass man von vornherein alles gleichzeitig machte und hoffte eben in einem sehr kurzen Zeitraum in Afghanistan Demokratie einzuführen, die Taliban zu besiegen und eine gewisse wirtschaftliche Prosperität zu schaffen. Man übersah dabei so ziemlich den Staat. Der Staat in Afghanistan ist nach wie vor sehr schwach und an sich erst in den letzten 2 Jahren ist das Thema State Building oder das Schaffen von Institutionen, Kapazitäten des Staates zum Thema geworden. Und das ist meines Erachtens die grundlegende Voraussetzung, um überhaupt eine Demokratisierung zu schaffen und eine Zivilgesellschaft aufzubauen.
Ja. Und wie geht man damit um, dass Iran und Pakistan zum Beispiel an einer kontrollierten Instabilität Afghanistans auch weiterhin interessiert sind? Wie wirkt sich das eigentlich auf den Aufbau staatlicher Strukturen aus?
Also auf der einen Seite muss man sagen, dass Afghanistan 2001 eine sehr günstige Ausgangsposition bei der Intervention hatte, da es selten der Fall war, dass sozusagen die gesamte internationale Gemeinschaft diese Intervention begrüßte und hinterher stand. Das heißt, 2001 waren ja nahezu alle Länder der Welt sozusagen bereit, in Afghanistan zu investieren und hier zu helfen. Das ist eine Sache, die man in vielen anderen Konflikten nicht findet. Denken wir etwa an Sudan, wo Russland oder vor allen Dingen auch dann China eigene Interessen hat. Der andere Konflikte, wo sozusagen Regionalmächte sehr starke Eigeninteressen haben. Dennoch ist es natürlich wahr, dass in Afghanistan, gerade Pakistan und Iran, als die beiden Regionalmächte, die ja schon in den letzten 20 Jahren das Kriegsgeschehen stark beeinflusst haben, hier natürlich ihre Interessen geltend machen. Es wäre jedoch verkürzt zu sagen, dass etwa das Phänomen der Taliban, des Wiederauflebens der Taliban alleine eine Sache ist, die von Pakistan aus gesteuert ist. Dies würde in einer gewissen Weise dem pakistanischen Staatsapparat nicht gerecht zu werden, denn man kann auch nicht sagen, dass jemand wie Musharraf sozusagen die Politik in seinem Land alleine so gestalten kann, dass er von heute auf morgen sagen kann, dass die Taliban keine Unterstützung mehr erfahren sollen. Also das ist in beiden Ländern an sich auch ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen, hier herauszufinden, wer die treibenden Kräfte sind, die etwa dazu beitragen, dass eine Staatlichkeit in Afghanistan nach wie vor gefährdet ist. Wesentlich halte ich aber auch, dass sozusagen dieser Staatsaufbau wird sicherlich beeinträchtigt von den Nachbarstaaten, aber im gesamten Wiederaufbaukonzept hat dieses Thema zu wenig Bedeutung erfahren anfangs und es wird jetzt wirklich in den Mittelpunkt gerückt.
Und wer sind dann zum Beispiel die Kriegsakteure in Afghanistan? Weil in dem Artikel über Kriegsfürstentum und Bürgerkriegsökonomie in Afghanistan zeigen Sie, dass der Begriff Warlord zum Beispiel erst in den 90er Jahren wieder in der Afrika-Forschung wiederbelebt wurde. In welcher Weise ist der Begriff dann auf Afghanistan anzuwenden und sind das auch die Kriegsakteure?
Also ich glaube, man braucht ja immer gewisse Labels. Der Begriff Warlord ist ein sehr charmantes Label, da sich in einer gewissen Weise sehr gut auch in den westlichen Medien verkaufen lässt. Kriegsfürst klingt immer zum einen sehr brutal, hat dennoch mal noch etwas gewisses Edles durch das Fürstentum bei sich. Yeah. Das ist einfach ein Begriff, der sozusagen sehr medientauglich ist. Das erklärt seinen Erfolg und weshalb er sich so stark verwendet wird. Man kann vielleicht eher davon reden, dass man einfach doch gewisse lokale Eliten hat, die eben gewisse Gewaltinstrumente beherrschen, kontrollieren und diese eben ganz gezielt einsetzen, um ihre Herrschaft auszubauen oder aufrechtzuerhalten. Betrachtet man heutzutage die Gewaltakteure in Afghanistan, ein etwas besseres Wort vielleicht, kann man erkennen, dass dies sicherlich zum einen eben diese lokalen Eliten sind, die nach wie vor nicht gewillt sind, ihre Macht abzugeben. Diese lokalen Eliten verfolgen teilweise ganz eigene Interessen, das mögen wirtschaftliche Interessen sein, bis hin eben natürlich zum Drogenanbau, Drogenhandel. Das mag aber oft sein, dass es nur um das Prestige geht. Prestige spielt jetzt von der afghanischen Gesellschaft eine sehr hohe Rolle, dass man einem gewissen Idealbild auch entspricht. Also das sind also sehr, sehr wesentliche Akteure, die man unter anderem eben auch in den Taliban findet. Auch die Taliban haben sehr viele dieser Akteure in sich. Sowieso werden die Taliban weit so oft als eine homogene, einheitliche Gruppierung gefasst. Taliban stellen doch dabei viel mehr, oder der Begriff Taliban stellt viel mehr heutzutage einen Lifestyle dar, sich doch sehr viele Menschen anschließen. Nach Schätzungen sind vielleicht wirklich überzeugte religiöse Eiferer unter dem, was wir heute als Taliban verstehen, werden so auf die 20% geschätzt.
Ja, und interessant ist vielleicht auch, wenn man sich die Rechtsgeschichte in Afghanistan anschaut, dass es den Taliban ja nicht gelungen ist, tatsächlich das Pashtunwali, das Stammesrecht sozusagen auszuhebeln und wirklich eine Scharia in Afghanistan zu etablieren. Welche Art von Religiosität ist das dann eigentlich, die man den Taliban zurechnet?
Also ich glaube, hier wird grundlegend immer ein Fehler gemacht, dass man an sich sehr stark von ideologischen Konzepten ausgeht. Auf der einen Seite eben ein Stammesrecht, das auch viele vorislamische Momente beinhaltet. Auf der anderen Seite findet man wieder auch Trend zwischen einem sehr radikalen, orthodoxen Islam, wie er den Taliban zugeschrieben wird, und dann wieder etwas offeneren, gemäßigteren Sufi-Strömungen. Das ist an sich das, was man in der westlichen Welt gerne macht. Für die Realität des einzelnen Afghanen spielt dies natürlich kaum eine Rolle. Das heißt, wenn immer ein Problem auftritt, dann wird dieses Problem gelöst und man nimmt halt die Modelle, die gerade an sich zur Hand sind und in die an sich die größten Machteinflüsse haben. Das heißt, in der Realität verschwimmen häufig diese drei Ebenen miteinander und lassen sich nicht voneinander trennen. Ich bringe ein Beispiel. Es wurde immer behauptet, dass die Taliban sehr stark gegen Sufi-Strömungen vorgingen, deswegen vor allen Dingen die ganzen Heiligengräber zerstört haben. Hier das Fahnenmeer, das man auf den Heiligengräbern findet, etwa niedergebrannt haben, zerstört haben. Heutzutage sind sehr viele Gräber der Taliban zu Wallfahrtsorten geworden, auf denen sie genau dieses Meer an Fahnen finden. Also in einer gewissen Weise geologisch gesehen ein völliger Widerspruch, der aber in der Realität der Afghanen überhaupt keine Rolle spielt.
Ja, das heißt, diese Widersprüche, ja, wie geht man mit diesen Widersprüchen denn eigentlich um?
Also es sind wirklich rein, man hat hier sehr, sehr viele Dinge, die rein ideologisch gesehen oder aus dieser rationale ideologische Brille betrachtet, absolute Widersprüche sind, die den Afghanen aber als Widersprüche überhaupt nicht auffallen.
Ja.
Dasselbe haben sie zwischen Pashtunwali oder eben einem radikalisierten Islam. Man nimmt dies einfach als Dinge hin, die ineinander laufen, und selbst die Taliban vermochten es sozusagen diesen islam-pashtunischer Prägung, also gerade diese Grauzone, diese Vermischung zwischen Islam und pashtunischer Stammeskultur, diese gesamte Kultur aufzugreifen und ihr und sich eigen zu machen. Das heißt, auch die Taliban haben in sehr vielen Dingen, sind sie lokal, je nach Situation abhängig, also vom Kontext abhängig, mal haben die pashtunische Momente immer wieder aufgegriffen.
Ja. Und wenn man sich jetzt das seit 2005 eingerichtete Parlament in Afghanistan anschaut, dann scheint dieses Parlament jetzt auseinanderzubrechen, möglicherweise aufgrund dessen, dass die sogenannten Kriegsfürsten oder die jetzt im Parlament auch sind, wie zum Beispiel Dostum, eine Amnestie fordern. Und Karzai hat diese Amnestie wohl noch nicht unterschrieben, aber es ist wohl sehr schwierig, wie man, wie das Parlament tatsächlich eine Form der staatlichen Instanz werden kann, die auch Entscheidungen trifft, die relevant sind für...
Also Karzai hat das Gesetz, die Amnestie bereits unterschrieben. Also er ist sozusagen hier den Forderungen an sich dieser, vor allen Dingen der Mujahideen, der ehemaligen Mujahideen, gefolgt, die nach wie vor eine sehr große Macht eben im Parlament haben.
Ja.
Ich denke, auf der einen Seite muss man sicherlich sagen, es dauert auch hier wieder sehr, sehr lang, bis ein Parlament funktionsfähig ist. Dies kann nicht von heute auf morgen geschehen. Und bis sozusagen sich hier Spielregeln eingespielt haben, bis hier sich sozusagen hier Abläufe eingespielt haben, das ist ein sehr langer Prozess, der nicht von heute auf morgen geht. Deswegen darf man dieses Parlament als solches nicht überschätzen, sondern muss man ihm wirklich auch hier wieder Zeit geben und die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln.
Ja.
Auf der anderen Seite ist dieses Parlament die Blaupause der afghanischen Gesellschaft. Das heißt, man findet genau diese Strömungen in dem Parlament, die es auch in Afghanistan gibt. Und da hat man natürlich an sich den Hauptkonflikt auf der einen Seite zwischen den ehemaligen Machthabern, die sehr häufig Dreck am Stecken haben, und halt einer modernen Elite. Und das knallt eben immer wieder. Was die Amnestie anbelangt, so gibt es unterschiedliche Meinungen. Die einen sehen hier in einer gewissen Weise den Abgesang auf den Wiederaufbau in Afghanistan, dass sich jetzt hier die traditionellen Eliten nun wieder gefestigt haben, ihre Macht wieder gefestigt haben. Die anderen sagen dagegen, das ist sozusagen diese Amnestie ist eine Sache, die auf dem Papier steht, die kann bei jeder Zeit wieder abgewendet werden. Das hat allein einen symbolischen Effekt, hat aber sozusagen keine politischen Folgen, die daraus gewonnen werden können.
Ja, als wir im März dort gewesen sind, da hieß es auch, dass Karzai das Gesetz, also die Amnestie, unterschrieben hätte, und dann wurde das aber relativiert und gesagt, er hätte es wieder zurückgegeben. Wann ist das denn jetzt tatsächlich passiert?
Das muss Anfang März passiert. Es war Mitte März muss das gewesen sein. Drei Tage, bevor er nach Deutschland kam, hat er es wohl unterschrieben.
Okay, ja, das ist natürlich dann schon problematisch. Aber in Bezug auf die Kriegsfürsten, die im Parlament jetzt sitzen, also Tom Königs, der Sonderbeauftragte der UN für Afghanistan, meint, mit bestimmten Kriegsfürsten wie eben Dostum würde er nicht reden. Jetzt in der Zwischenzeit sagt er, eigentlich müsste man mit allen Akteuren reden. Was kann man jetzt aus der eigenen Forschung sagen? Wäre denn das sinnvolle Vorgehen, um jetzt eine stabilere Situation vielleicht zu erreichen?
Also die Frage, was man will. Aber wenn man davon ausgehen will, dass man eine stabile Situation erreichen will, ist eins ganz, ganz entscheidend. Das ist das Schaffen von einer Erwartungssicherheit. Man muss es schaffen, den Eliten, die es in Afghanistan gibt, die nach wie vor die Macht haben, ein Staatsmonopol, ein staatliches Gewaltmonopol gibt es nicht, dass man diesen Eliten kurz- und mittelfristig eine Erwartungssicherheit zuschanzt. Ansonsten, was an sich die größte Gefahr wäre, die ins Haus stehen würde, wäre, dass es einen Schulterstoß zwischen den Taliban gibt und den Islamisten, die aufgrund verschiedener Dinge bisher eben an der Seite der Regierung stehen und in der Regierung vertreten sind und eben nicht mit den Taliban kämpfen. Also wenn diese Islamisten sich mit den Taliban zusammentun würden, wenn das passieren würde, denke ich, wäre Afghanistan nicht mehr zu halten.
Yeah.
Und denke ich, dann dieser Kriegszustand, wie wir ihn von vor 2001 kennen, wieder erreicht.
Ja.
Wenn es darum ging, das zu verhindern, ist es sicherlich notwendig, eben diese Erwartungssicherheit zu schaffen. Und das geht natürlich nur über Gespräche, nicht unbedingt über offizielle Gespräche, aber ich denke, inoffiziell kann man sehr gut erfahren, was diese Akteure wollen, was diese bewegt, wie man etwa einem Dostum oder Ismail Khan, wie man die beruhigt stellen kann, was sozusagen deren Bedürfnisse sind. Und da muss man sehr fein austarieren, wie weit man geht, wie weit nicht. Aber es ist sicherlich ganz zentral, dass man diese Akteure kurz- und mittelfristig bei der Stange hält.
Yeah.
Afghanistan, denke ich, ist es sehr wichtig, einen langen Atem zu haben. Man darf hier muss ja sehr stark unterscheiden von dem, was man kurz- und mittelfristig macht und was die langfristige Perspektive ist. Und in Afghanistan einen Wiederaufbau hinzubekommen, ist nur möglich, wenn man eine Perspektive von 30, 40 Jahren und mehr hat. Das muss man von vornherein immer wieder im Auge behalten. Und dementsprechend kann man eben meines Erachtens auch das Gespräch mit Islamisten, mit Kriegsfürsten suchen, um sozusagen hier langfristig eine Änderung herbeizuführen.
Ja, die Taliban und die Islamisten werden eigentlich in der Öffentlichkeit, in der internationalen, eigentlich sehr oft in einen Topf geworfen, könnte man sagen. Und wenn man in Afghanistan ist oder auch gerade in Kabul, dann merkt man ja, dass es tatsächlich auch wieder eine Religionspolizei gibt, die tatsächlich kontrolliert. Und das ist wohl geht wohl von den Islamisten aus, dass zum Beispiel in der Öffentlichkeit kein Alkohol getrunken wird und so weiter. Und gleichzeitig werden auch die Medien immer mehr unterwandert von Islamisten. Das heißt, wie unterscheiden Sie Islamisten und Taliban?
Ich denke, hier ist erneut dasselbe Problem wie zwischen Pashtunwali und zwischen einem orthodoxen Islam zu unterscheiden.
Yeah.
Und häufig die Netzwerke, in die man eingebunden ist, die persönlichen Beziehungen, die man hat, die darüber entscheiden, ob man nun Teil der Taliban ist, ob man Islamist ist oder ob man sich als Demokrat ausgibt.
Ja.
Das ist eine Sache, die man sehr, sehr häufig in Afghanistan findet. Also diese Patronagekultur, diese Familienverbindungen sind enorm wichtig dafür, welcher politischen Strömung man angehört. Insgesamt kann man sagen, dass es zwischen den Islamisten und den Taliban ideologisch sehr, sehr viele Berührungspunkte gibt und eben, wie gesagt, die Islamisten doch in, wie Sie auch schon erwähnten, eben in Kabul sehr stark sind. Besonders gefährlich sehe ich hier auch wirklich, was Sie auch erwähnten, das Mediengesetz,
yeah,
sozusagen in einer gewissen Weise erlaubt, sämtliche Medien zu unterdrücken. Und das wäre wirklich ein wesentlicher Schritt in die falsche Richtung.
Ja, genau. Also wenn die Medien wieder kontrolliert werden durch Islamisten, dann kann sich ja das, was man als neue Freiheiten auch begreifen könnte, ja wieder sofort auflösen.
Wobei man auch hier erwähnen muss, dass sicherlich in den letzten 5 Jahren die Medien in einer gewissen Weise selbst die Verantwortung für diesen Prozess tragen, weil sie in einer Weise in Afghanistan berichtet haben, sagen wir doch eher, man aus dem deutschen Privatfernsehen hier kennt, als dass sie sozusagen, dass sie in Afghanistan schon einen Widerhall hatte, eine eigene Vergangenheit hatte. Das heißt, dass natürlich sozusagen die Medienberichterstattung in Afghanistan stark provoziert hat.
Ja.
Und hier ist die Frage, ob man von vornherein die Medien in Afghanistan nicht etwas sensibler hätten umgehen müssen mit der Situation. Ich denke, in seiner prekären Konfliktlage gibt es Themen, über die man besser anfangs nicht sprechen sollte. Also die Medien selbst, ich würde nicht sagen, dass sie dazu beigetragen haben, aber die Art der Berichterstattung hat auf jeden Fall die Islamisten auf den Plan gerufen und ihnen eben auch eine gewisse Unterstützung in der Bevölkerung unter konservativen Kräften geschaffen.
Ja. Und um auf das Thema Forschung zu Afghanistan zu kommen, vom 11. bis 13. Januar hat in Berlin ein multidisziplinärer Workshop zu aktueller Forschung zu Afghanistan stattgefunden. Wie ist da Ihr Eindruck? Also die AG Afghanistan, die das organisiert hat, existiert ja schon seit beinahe 30 Jahren, wenn nicht sogar länger.
Die Arbeitsgemeinschaft Afghanistan existiert seit den 60er Jahren. Es ist ein Zusammenstoß von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die zu Afghanistan forschen, und zwar sowohl Naturwissenschaftlern wie Ökonomen, Juristen, Geisteswissenschaftler. Also jeder, der zu Afghanistan forscht, kann Mitglied in dieser Arbeitsgemeinschaft werden. Es ist eine Arbeitsgemeinschaft, die sozusagen sehr flache Hierarchien hat. Man hat sozusagen keinen Mitgliederbeitrag, sondern sobald der Vorstand die eine E-Mail-Adresse hat oder eine Postanschrift, kann man Mitglied werden. Also wie gesagt, sehr, sehr flache Hierarchien. Das Wesentliche, was diese Forschungsgemeinschaft weit über 30 Jahre hat beieinander bleiben lassen, ist wirklich das Interesse an diesem Land. Bei der Tagung, die wir nun im Januar hatten, stand deswegen auch im Vordergrund Wissenschaft, die über Afghanistan gemacht wurde, die häufig auf Feldforschung oder auf neueren Forschung zu Afghanistan beruhte. Also nicht unbedingt die alten Hüte, sondern wirklich das, was gegenwärtig in Afghanistan passiert. Interessant ist, dass diese die Themen, die dort etwa behandelt wurden, sozusagen weit über das hinausgeht, was uns immer in der Gegenwart interessiert. Also das Thema Krieg oder Konflikt, dass diese Themen auf dieser Tagung eher zweitrangig waren, dass es doch weitaus mehr um Themen etwa der Alltagskultur in Afghanistan ging, um Themen ging der Sprachentwicklung oder der ländlichen Nutzung, die sozusagen auch bereits sich mit Dingen beschäftigen, die jenseits des Krieges liegen.
Und wie ist Ihr Interesse an Afghanistan entstanden? Also jetzt wirklich speziell in Bezug auf Afghanistan. Sie haben ja auch die kleine Geschichte Afghanistans geschrieben. Und vielleicht, würde mich noch interessieren.
Also mein Interesse kam einfach, dass ich diesen Afghanistan-Konflikt nicht verstanden hatte. Ich hatte mal ein Seminar in osteuropäischer Geschichte und da sollte ich eben ein Referat halten über den Beitrag, den der Afghanistan-Krieg dazu geleistet hat. Ja. Und ich hatte immer die Frage rumgetrieben, welche Rolle nun Ethnizität in diesem Konflikt spielt und nicht. Und diese Frage hat mir keine Ruhe gelassen und mich sozusagen dann über Jahre hin verfolgt, sodass ich dann meine Doktorarbeit darüber darüber geschrieben habe. Ich habe das bis heute immer noch nicht ganz verstanden, aber ich denke, so ist das, wenn man wissenschaftlich arbeitet, dass man zum eigentlichen Kern ist immer sehr, sehr schwierig ist, vorzudringen. Also ein Thema, das mich einfach sehr stark gefesselt hat. Ja. So bin ich ein bisschen bei dem Land geblieben, was mich nach wie vor sehr fasziniert. Ja. Ich denke, das ist ein Thema, was die Leute, die einmal zu Afghanistan gearbeitet, nicht mehr loslässt, dass es so ein faszinierendes Land ist, in dem so viele verschiedene kulturelle Eigenarten, moderne Traditionen aufeinandertreffen. Eines der wenigen Länder, wo man um die nächste Ecke geht und nicht weiß, was einem widerfährt, wo man die tollsten Erlebnisse, wundervolle Eindrücke haben kann, mit denen man einen Moment vorher nicht gerechnet hat. Also dieses Leben in diesem Land, das ist an sich das, was einen so sehr fasziniert. Und das jenseits des Krieges. Es ist wirklich, wenn man hier auf die Dörfer fährt, in die ländlichen Regionen fährt, dass man immer wieder positive Überraschungen erlebt, mit denen man nicht rechnen würde.
Ja, in welcher Weise? Jetzt in Bezug auf Gastfreundschaft oder jetzt tatsächlich auch in Bezug auf das, was man dort sehen kann? Gerade wenn man auch in Städte wie Mazar-i-Sharif fährt und man sieht dort die weißen Vögel, die Kaftar, die sozusagen auch als Friedenssymbole gesehen werden. Das sind dann schon beeindruckende Bilder.
Auf die wissenschaftliche Ebene zu heben. Was Afghanistan so faszinierend macht, ist eben, dass es eines der wenigen Länder ist, die nie einen Staatsprozess erlebt haben. Das heißt, man findet hier eine kulturelle Vielfalt, die nicht durch die Uniformierung eines Staates geordnet wurde, kategorisiert wurde. Das heißt, man findet sozusagen eine Welt, die in einer gewissen Weise doch jenseits unserer sehr modernen, durch den Staat geprägten Welt orientiert ist. Und das ist das, was sozusagen einem immer wieder in Afghanistan einen immer wieder überrascht, dass man sehr einfache Denk- Kategorien sich überdenken muss, belegen muss, ja, stimmen die eigentlich?
Yeah.
Ich bin kein kleines Beispiel. Wir haben ein Projekt, in dem wir uns sehr stark mit dem Thema Local Governance beschäftigen,
yeah,
und wir doch gleich am Anfang feststellen mussten, in der Region, in der wir arbeiten, gibt es keine Dörfer. Eine sehr ländliche Region mit sehr vielen ländlichen Siedlungen, aber den Begriff des Dorfes als eine ganz klare Kategorie, als eine Einheit, den findet man nicht. Das sind die Ortschaften, gehen ineinander über, oder man hat einzelne Colors, also Wohnburgen, als strukturierte, kategorisierte, vereinheitlichte Dörfer. Dieses Phänomen findet man nicht. Und das sind Dinge, die in Afghanistan immer wieder betreffen. Eben auch, das Beispiel Dorf habe ich genannt, aber auch immer auf der Ebene, die Rolle, die die Ältesten spielen, die Rolle, die dann in dem einen Ort ein Khan spielt, man fährt in den nächsten Ort, dort gibt es dann wieder jemanden anders, der hier der hier dann eine wichtige Rolle spielt. Ja. Im einen Ort hat man eine sehr starke partizipative Struktur, im nächsten wieder eine sehr hierarchische. Das sind Strukturen, das sind Wechselbad der Gefühle, die man in Afghanistan stets ausgesetzt ist, ja, was das Land an sich so faszinierend macht.
Ja, okay, da wäre es natürlich schon die Frage, Sie haben ja auch über einen Artikel geschrieben, Willkommen im Mittelalter. Ist das deshalb eine Formulierung, die Sie gefunden haben, aufgrund der Strukturen, die Sie...
Das ist eine Formulierung, die nicht von mir stammt. Ich würde mich auch hüten, diese Formulierung selbst zu verwenden. Okay. Denn über eine Formulierung, die etwa unter Entwicklungshelfern in Afghanistan sehr häufig zu finden ist. Das heißt, dass Entwicklungshelfer häufig Afghanistan in einer gewissen Weise abschätzend als Mittelalter oder einige sogar als Steinzeit bezeichnen, weil sie eben mit dieser Vielfalt an Kultur und an gesellschaftlichen Mustern nicht klarkommen und sozusagen auch die ganzen positiven Elemente in dieser Vielfalt nicht erkennen, sondern eben dies einfach alles abtun als eine Struktur, die eben nicht gegliedert ist, eben nicht kategorisiert ist und von einem Staat nie erfasst wurde.
Ja, danke.
Ja, das war das Gespräch mit Konrad Schetter. Jetzt am Ende der Sendung noch ein kurzer Ausschnitt, und zwar in einer Arbeit von Karl Orten, der hier an der Städelschule auch studiert hat. Und zwar ist das die Arbeit Islamists in the Disco. Und ich glaube, diese Arbeit, weil Donna Summer auch untergelegt ist, zeigt vielleicht gewisse Lieder, Widersprüche und die man dort findet. Was bleibt, ist möglicherweise die Liebe zu einem Land. Bis dann. Am Mikrofon verabschiedet sich Felicia Herrschaft. Und die Sendung ist auch downloadbar unter feeorg.de.